willkommen beim Podcast Kritisches Denken.
Ich bin Andreas.
Und ich bin Philipp.
Und bei uns geht es um Wissenschaft.
Und wie sie Wissenschaft. In der heutigen Episode sprechen wir mit Professor Dirk Brockmann. Professor Brockmann ist an Fragestellungen komplexer Systeme interessiert, die er versucht, mit verschiedenen Methoden unterschiedlicher Disziplinen zu beleuchten. Wir haben mit ihm darüber gesprochen, wie diese Art der Forschung funktioniert und wie sie sich von traditioneller, disziplinärer Forschung unterscheidet. Wir haben mit ihm auch über seine beiden populärwissenschaftlichen Bücher im Themengebiet der Komplexitätsforschung gesprochen, nämlich wie wir grundsätzlich unsere komplexe Welt besser verstehen können und wie wir mit kooperativen Ansätzen nach dem Modell der Natur womöglich weiterkommen und innovativer sein können als in einem rein kompetitiven Umfeld. Beim Gespräch mit Professor Brockmann wünschen wir euch nun viel Vergnügen. Und hier noch eine Idee für alle, die noch auf der Suche nach einem Weihnachtsgeschenk für die unkritischen Freunde und Verwandten sind. Verschenkt doch eines unserer Bücher zum Kritisches Denken Podcast, Kritisches Denken einfach erklärt. Wenn ihr über unsere GoFundMe-Kampagne mindestens 35 Euro spendet, bekommt ihr auch ein nach Wunsch signiertes Buch frei Haus zu euch geschickt. Herzlich willkommen, Professor Dirk Brockmann im Kritisches Denken-Podcast.
Freut mich.
Sie sind Physiker und mittlerweile in der Biologie gelandet. Und das finde ich natürlich besonders faszinierend, weil das ist bei mir genauso gewesen. Studiert habe ich ja auch Physik und dann bin ich in der Biologie gelandet, weil mir einfach das Interessengebiet komplexer wurde sozusagen. Die physikalischen Probleme fand ich fast ein bisschen langweilig. Mich haben dann eher so die komplexeren Geschichten interessiert. Es klingt für mich so aus Ihrem Lebenslauf, als wäre das bei Ihnen ähnlich gewesen. Und mittlerweile sind Sie auch Direktor eines Instituts, was sich speziell auch mit komplexen Systemen oder mit synergetischen Systemen, wo es Synergien gibt, zwischen verschiedenen Themengebieten, wo sie sich damit beschäftigen in der Forschung. Und das findet man ja oft auch auf Wikipedia, Komplexitätswissenschaftler. Das ist natürlich nichts, was man studieren kann. Und sie haben auch populärwissenschaftliche Bücher ja geschrieben, vielleicht als Titel mal 2021 Im Wald vor lauter Bäumen. Kann vieles heißen, aber der Untertitel ist sehr interessant, auch im Kontext von unserem Podcast, unsere komplexe Welt besser verstehen. Das würden wir auch sehr gerne und da haben wir schon viele Episoden gehabt, wo wir dem versuchen, auf den Grund zu gehen. Und jetzt dieses Jahr auch Survival of the Nettest, angelehnt natürlich an diesen Slogan der Evolutionstheorie Survival of the Fittest, aber mit einem anderen Schwerpunkt, wo es eher um das Kooperationsmodell geht. Und das fand ich eigentlich auch, was die Botschaft dahinter betrifft, sehr interessant, wenn es um gesellschaftliche Fragen geht. Weniger so kompetitiv und eben höher, besser, schneller, weiter nach dem momentanen Wirtschaftsmodell, was wir haben in unserer Welt und in unserem Teil der Welt, sondern mehr auf Kooperation zu setzen. Da können wir vielleicht auch noch drüber sprechen. Aber vielleicht nochmal angefangen mit dem Komplexitätswissenschaft, weil es ja schon oft Thema bei uns war. An Sie nochmal die Frage, wo würden Sie denn das verorten? Weil wenn man über komplexe Themen spricht, dann ist es relativ leicht, so an der Oberfläche zu bleiben und ein paar einfache Antworten abzuholen. Aber das Thema an sich ist ja schon sehr komplex. Wo würden Sie das thematisch verorten? Und vielleicht kann man dann nachher dazu übergehen, wie Sie so über das Disziplinäre denken oder eben das Nicht- oder sogar Antidisziplinäre denken oder auch Trans- und Interdisziplinäre denken, was Sie darüber denken.
Ja, das ist eine sehr schöne Frage eigentlich, so zu Beginn des Gesprächs. Also für mich bedeutet Komplexität oder sozusagen Komplexitätswissenschaft eigentlich nur eine bestimmte Art und Weise, über das, was wir in der Natur beobachten, nachzudenken. Also, oder nicht nur, sondern das ist ein Element davon. Wenn es ist sozusagen Komplexität ist, eine Art und Weise, Naturphänomene zu beobachten und versuchen zu verstehen. Und das ist für mich immer etwas, wenn ich so aus der Physik komme und in die Biologie gegangen bin oder auch soziale Phänomene angucke, dann geht es mir darum, Sachen zu sehen und zu beobachten, die für mich zunächst mal rätselhaft erscheinen, weil sie so vielschichtig sind und auch so überraschend. Also wenn man zum Beispiel an kollektives Verhalten in Schwärmen denkt oder Fußgängerströme, die entstehen, oder auch kollektives Verhalten in Gruppen von Menschen, wenn sie klatschen bei einem Konzert und das Klatschen sich synchronisiert, dann sieht man, da entsteht etwas. Und eigentlich ist sozusagen das Moment, was am Anfang dasteht, dass man so ein bisschen wie die Kuh vorm Tor steht. Ne? Also da ist, passiert irgendwas und man versteht gar nicht, wie kann das eigentlich sein? Und dann fragt man sich, könnte es sein, dass da irgendwas versteckt ist? Also sozusagen in diesem komplizierten, komplexen, dynamischen Verhalten irgendwelche Regeln sind. Und in meinen Augen ist so Komplexitätswissenschaft diese Art von Denken. Also dass man sich etwas, man guckt beispielsweise ein Ökosystem an oder so und fragt sich, wie hängt das alles miteinander zusammen? Gibt es da so Grundregeln? Das ist das eine. Und das andere ist, wenn sozusagen die Systeme in den Fokus rücken, da gibt es halt unabhängig davon, in welchen traditionellen Disziplinen das stattfindet, Phänomene, die so verwandt sind und die halt ganz ähnlich Verhalten an den Tag legen. Also Synchronisation gibt es bei Insekten, aber also in biologischen Systemen, aber auch in sozialen Systemen. Oder auch in mechanischen Systemen beispielsweise. Und dann frage ich mich halt, okay, da sind halt diese Systeme und die haben diese Verwandtschaft und vielleicht gibt es da irgendwas, was die verbindet und die Mechanismen, die da stattfinden und das machen, sind vielleicht ähnliche. Und somit ist sozusagen Komplexität so ein bisschen entkoppelt von der traditionellen Aufteilung von Phänomenen in verschiedene Disziplinen, weil wenn man so über Systeme nachdenkt, dann ist es unerheblich, ob das jetzt Glühwürmchen sind, die synchron ihre Lichtpulse abgeben, oder ob es Fußgänger sind, die über eine Brücke gehen und dann synchronisiert marschieren von alleine, weil der Mechanismus unabhängig ist von dem speziellen System. Und wenn man dann so entkoppelt von den traditionellen Systemen darüber nachdenkt, das ist für mich dann sozusagen Komplexität.
Und ist es dabei hilfreich, eben gerade nicht eine disziplinäre Brille aufzusetzen, sondern vielleicht das Problem irgendwo zwischen oder unabhängig von Disziplinen zu verordnen, weil man dann mehr diese Ähnlichkeiten auch erkennen kann? Und kann es nicht auch sein, dass in verschiedenen Bereichen unterschiedliche Mechanismen einen gleichen Effekt haben oder dem zugrunde liegen? Wäre das nicht auch denkbar manchmal?
Ja, es ist erfordert das sogar. Also ich nenne das immer so antidisziplinäres Denken, also auf verschiedenen Ebenen. Also zunächst erfordert es nicht nur, dass Expertinnen und Experten aus verschiedenen Disziplinen sich an den Tisch setzen und so interdisziplinär zusammenarbeiten und dann sich gegenseitig erzählen, was sie so machen in ihren engen Räumen. Und es ist auch nicht transdisziplinär, weil es immer noch bedeutet, transdisziplinär bedeutet, dass man hat immer noch die Disziplin und macht vielleicht irgendwie einen Informationstransfer von der einen in die andere. Antidisziplinär ist eigentlich so noch ein Hauch radikaler, weil es erfordert, dass man vorsätzlich Grenzen zwischen Disziplinen aufbricht. Und ich würde sogar so weit gehen, dass es hilfreich ist, eigentlich ohne Disziplinen zu denken. Also quasi, naja, so undiszipliniert und antidiszipliniert. Also Disziplin ist ja ein lustiges Wort, ne? Weil man kann es wissenschaftlich nutzen, weil es gibt die Disziplin, die eine und die andere. Aber ne, Disziplin ist ja auch so ein Ding, was eigentlich unser spontanes und intuitives Verhalten reguliert. Also wenn ich diszipliniert bin, dann stehe ich halt morgens um 6 auf, wenn der Wecker klingelt, und setze mich an den Schreibtisch und fange an zu arbeiten, strikt nach Plan. Aber eigentlich handle ich gegen meine inneren Impulse, weil ich natürlich lieber im Bett liegen würde. Ne? Oder Disziplin bedeutet, ne, ich müsste jetzt eigentlich abwaschen, aber ich lese lieber ein Buch. Ne? Also das heißt, Disziplin reguliert intuitive Impulse. Und während das natürlich wichtig ist, dass man diszipliniert auch ist, ist es aber eben auch wichtig, oder manchmal, wenn es zu übertrieben ist, dann reguliert es stärker, als es eigentlich muss. Und ins Wissenschaftliche übertragen, habe ich nie wirklich begriffen, warum es überhaupt Disziplinen gibt. Oder sagen wir mal, die engen Grenzen dazwischen. Mich hat das in meiner bisherigen Laufbahn eigentlich immer nur behindert. Wenn beispielsweise, ich erinnere mich an eine Situation, Da hat eine Doktorandin bei mir promoviert, die hat Modelle entwickelt zur Ausbreitung von Infektionskrankheiten auf dem weltweiten Flugverkehrsnetz. Das war eine Biologin und ist ja auch ein biologisches Phänomen, wenn Viren sich irgendwie auf der Welt ausbreiten. Aber es hatte auch etwas mit Verkehrsdynamik zu tun und mit Netzwerken. Und das war schwierig, sie in der Biologie zu promovieren, weil die damalige Dekanin gesagt hat, das ist ja keine Biologie. Und dann habe ich sie gefragt, was denn Biologie ist. Und das konnte sie mir, obwohl sie Dekanin einer biologischen Fakultät war, nicht beantworten. Und darin liegt schon die Krux, ne? Also, denn wenn man das nicht beantworten kann, was etwas ist, dann ist es vielleicht eigentlich so ein bisschen auch ein willkürlicher Begriff. Natürlich haben wir eine Intuition so ein bisschen, was Biologie ist, aber die Grenzen sind halt eher diffus. Ich verstehe Menschen nicht, die, wenn Grenzen diffus sind, dass sie dann ganz viel Energie und Aufwand da reinstecken, um aus einer diffusen Grenze eine klare Abgrenzung zu machen. Und für viele Menschen ist das notwendig, auch in der Wissenschaft, dass die Linien scharf sind. Und ich kann darin den Sinn nicht wirklich, also jedenfalls für mich persönlich nicht erkennen, weil solche Grenzen einen ja eigentlich nur behindern, um irgendwo rüberzuschreiten. Und das ist bei allen Grenzen so. Ne? Also manchmal ist das sinnvoll, also sich abzugrenzen, wenn ich irgendwie einen Raum habe, in den ich nicht möchte, dass irgendjemand eintritt, dann ziehe ich da eine Grenze. Es gibt ja auch Landesgrenzen. Ne? Aber so viele Grenzen sind sinnlos. Ich habe mich als Kind schon gefragt, wie es eigentlich sein kann, wenn ich als Kind nach Dänemark gefahren bin mit meinen Eltern in den Urlaub und musste über die Grenze und wir mussten die Ausweise zeigen, wie das die Tiere eigentlich machen. Ne? Also die fliegen da einfach drüber und kümmert das. Die sehen das einfach nicht. Ne? Also da habe ich schon so als Kind gemerkt, das ist ja eigentlich irgendwie willkürlich, ne? Also dass man da irgendwie so eine Grenze hat. Und von dieser Abschweifung etwas zurückkommend, glaube ich, so was Wissenschaft angeht, gibt es viele Phänomene, die verstanden werden können, wenn man außerhalb dieser Grenzen denkt. Ich glaube auch tatsächlich, dass historisch gesehen das wirklich erst in, dass es das noch nicht so lange gibt. Ne? Also früher gab es auch so grobe Einteilungen, sagen wir mal, da gab es irgendwie die Naturforscher, ne? Die haben aber alles Mögliche gemacht. Und dann gab es irgendwie noch Theologie und das war's dann. Also so Leute wie Humboldt oder so, die hat das nicht gekümmert. Die haben sich halt für alles interessiert und das System stand im Zentrum. Und egal, wo ich herkomme, ich will halt das System verstehen. Und das war halt eine Zeit, in der halt sehr viel passiert ist wissenschaftlich.
Sie kommen ja jetzt doch nochmal wieder aus die Disziplin zurück, weil man kann ja Komplexitätswissenschaften, wie gesagt, nicht studieren.
Ja.
Ist nochmal ein ganz anderes spannendes Thema, wie das überhaupt dann auch in der Lehre aussieht. Also wie lernt man denn das? Aber verbunden damit vielleicht meine Frage. Und wir hatten ein Gespräch mal mit Professor Mittelstraß, wo er auch gesagt hat, eigentlich ist es spannend, so interdisziplinär zu arbeiten. Aber wichtig ist es dann doch, so einen Anker zu haben in der eigenen Disziplin, damit man was beitragen kann. Und dann frage ich mich auch, weil ich ja selber auch den Schritt gemacht habe aus der Physik in die Biologie und dann musste ich erstmal einen ganzen neuen Werkzeugkasten an Methoden lernen, zum Beispiel wie man Bakterien züchtet und Proteine extrahiert und reinigt und diese ganzen Sachen. Das kannte ich vorher nicht. Wie ist das mit dem Werkzeugkasten oder Methodenkoffer in den Bereichen für die Fragestellung? Sind das immer die einzelnen disziplinären doch wieder Methodenkoffer, die ja etabliert sind, die es schon gibt, die man auch, ich habe das in der Biologie oft erlebt, als Blackbox betrachtet und gar nicht ganz genau weiß, wie das funktioniert, sondern man kriegt einfach irgendein Messergebnis und versteht nicht, wie es dazu kam. Aber ich habe mich dann auch gefragt, wenn man so ganz komplexe Dinge betrachtet, braucht man einen anderen Methodenkoffer oder ist das vielleicht einfach nur eine Perspektivfrage? Weil auch wieder aus einem anderen Gespräch in unserem Podcast, und das weiß ich auch aus meinem beruflichen Alltag, wie schwierig es ist, dass Leute aus verschiedenen Disziplinen und sogar aus angrenzenden Disziplinen bei gemeinsamen Forschungsfragen, wie schwierig das für die ist, eine gemeinsame Sprache zu finden und sich wirklich zu verstehen.
Ja.
Und das an sich ist schon erstaunlich, oder nicht?
Ja, das ist erstaunlich. Das ist aber sozusagen in meinen Augen eine Konsequenz der hochdisziplinierten Ausbildung. Also ich komme ja aus der Physik und das hat mich ursprünglich, hat mich das interessiert, weil es Fragen in der Physik gibt, die einen so, die so krass sind, ne? Also die, die einem so die Wahrnehmung verzerren und so unglaublich sind, dass man eigentlich sagen würde, ja, wenn man jetzt, was weiß ich, über den Kosmos nachdenkt oder über schwarze Löcher oder über Relativität oder Quantenphysik, das ist ja mindbending, ne? Das ist ja so, das beeindruckt einen so emotional. Das ist eigentlich eine emotionale Erfahrung, wenn man das, also wie erstaunlich die Welt ist in ihrem Fundament. Und dann fragt man sich, wie kann das denn eigentlich sein? Das ist doch unmöglich, ne? Also, und das ist, diese Systeme, also die Faszination von diesen nahezu unmöglichen Systemen, das ist, was einen fasziniert, ne? Weil es so ganz, an ganz fundamentale innere Fragen rührt. Und wenn man das dann studiert, dann lernt man halt viel Mathematik und, aber das ist gar nicht so essentiell, sondern viel essentieller ist die spezielle Art, über Systeme nachzudenken, also zum Beispiel sie zu approximieren, das Wichtige von dem Unwichtigen zu unterscheiden. Ne? Also ich habe mal gehört, dass sozusagen theoretische Physik eigentlich die Kunst des Vernachlässigens ist. Also dass man, und das ist tatsächlich ein Handwerkzeug, das ist, kann man erlernen und ich glaube auch jeder kann das erlernen. Und das ist so ein Toolkit, ne? Oder wenn man zum Beispiel Computer programmieren kann, um eine Simulation zu schreiben, ist auch ein Tool. Oder auch die Mathematik ist ein Tool und in anderen Gebieten erlernt man dann andere Tools. Und ich glaube, wäre sinnvoll, wenn schon während der Ausbildung viele dieser Tools erlernen würden. Man kann vielleicht so mal Physik studieren und so und erlernt das, aber man studiert vielleicht ein Jahr Sozialwissenschaften dazu oder ein Jahr Biologie. Also man so wie halt die wer sind nochmal die, die immer durch die Gegend wandern, um die Zimmermänner, ne? Die mit ihren, die, ne, die gehen halt, das ist ja nicht doof gewesen. Warum machen die das? Damit die verschiedene Skills erlernen. Das ist auch mühsam, es kostet auch viel Zeit, aber ich denke, das lohnt sich, nicht nur in die Tiefe zu gehen, sondern eben auch in die Breite, weil es ja möglich ist. Also wie hat das denn Humboldt gemacht? Ne? Also das ging ja auch und das war noch viel schwieriger. Der hatte keinen Computer, der hat alles aufgezeichnet, alles aufgeschrieben, das war alles so Briefe geschrieben. Super ektig und dennoch hat er das hingekriegt oder viele zu der Zeit und ich glaube, das ist einfach möglich. Das mit dem Anker, ich glaube, das ist wichtig, viele Tools zu erlernen. Das ist auch hilfreich, also es ist sehr hilfreich, wenn man dann plötzlich erlernt hat, wie man Bakterien züchtet oder Proteine extrahiert. Auch so zum Beispiel berühmte Physiker wie Richard Feynman, ne, Nobelpreis Physik und einer der größten des 20. Jahrhunderts, der hat sich auch irgendwann, stand der im Labor und hat Bakterien gezüchtet und hat Gene manipuliert und extrahiert und so. Also weil er einfach das wissen wollte. Das hat ihn überhaupt gar nicht gekümmert. Also hat er halt die Tools erlernt. Es erfordert das permanente Erlernen von Tools. Und tatsächlich ist es so, wenn halt verschiedene Leute in einem Raum sitzen, merkt man, wenn sie zu stark in die tiefe Expertise gegangen sind und nichts anderes gemacht haben, dann haben sie quasi eine Karikatur im Kopf von dem, was tatsächlich passiert. In der Pandemie hat man das sehr stark gemerkt. Da war ich ja beschäftigt so quasi als Modellierer und wir haben Modelle gemacht und habe viel mit Virologen gesprochen und Epidemiologen, aber auch mit Ökonomen und so weiter. Und es war erstaunlich, wie zum Beispiel Leute, die aus der Virologinnen und Virologen, die haben das allein als virologisches Phänomen gesehen. Also sie haben halt überhaupt gar nicht mitgeschnitten, dass es ein verhaltenspsychologisches Phänomen ist, weil es sozusagen durch das Verhalten des Wirts eigentlich bestimmt wird. Und die Faktoren, die aus der eigenen Expertise in das Phänomen reinkommen, werden von den Experten dann immer ganz stark gewichtet. Und ich glaube aber auch, dass sozusagen die Expertise, also das ganz tiefe Wissen, widerspricht dem breiten Wissen nicht. Das ist, glaube ich, ein Missverständnis, dass man glaubt, dass man entweder nur in die Tiefe geht oder in die Breite. Das glaube ich nicht. Und es gibt viele Beispiele dafür, wo Leute extrem stark in die Tiefe gegangen sind, aber eben auch in die Breite. Und ich glaube, es ist halt wie Sprachen lernen, so, ne? Also wenn man dann so ein paar Mal das gemacht hat, irgendwo in die Tiefe gegangen, dann erlernt man das, dass man das schnell erlernen kann. Und das ist, glaube ich, dann hilfreich. Also für mich persönlich. Ich kenne aber auch Leute, die anders funktionieren. Und das ist dann halt auch in Ordnung. Und das ist komplementär.
Ein interessanter Stichpunkt, die Corona-Pandemie, wo Sie gesagt haben, da waren Sie auch als Modellierer tätig. Was können wir denn aus der Komplexitätsforschung mitnehmen als Lehre aus der Corona-Pandemie? Oder was sind da Punkte, die Sie sagen, da habe ich jetzt was gelernt oder das würde ich gerne weitergeben?
Ja, in Ansätzen habe ich das eben schon gesagt, dass ich glaube, dass die tiefste Erkenntnis ist die, dass die Expertisen oder die Expertinnen und Experten aus den verschiedenen Bereichen erkennen, dass, was sie verstanden haben, dass das nur ein kleiner Teil von dem Gesamtphänomen ist. Und es ist hilfreich, wenn die alle an einem Tisch sitzen, aber erkennen, also versuchen, die Perspektive des anderen Experten einzunehmen, das ist schwierig, um zu erkennen, welche anderen Faktoren da auch noch eine Rolle spielen. Also wenn zum Beispiel ein Virologe erkennt, dass, was Leute denken über die Pandemie, gegebenenfalls einen Impact hat auf, wie die Pandemie sich zeitlich entwickelt. Nämlich, wenn wir irgendwie Angst davor haben, dann bleiben wir zu Hause und dann gehen die Fallzahlen runter. Wenn sie runtergegangen sind, dann fühle ich mich wieder sicher und gehe wieder raus, diese Faktoren. Und gleichzeitig ist es natürlich auch klar, dass die klassischen Epidemiologen, die sich mit sowas beschäftigen, auch etwas von Virologie verstehen oder sogar auch von Ökonomie. Ne? Also plötzlich sind dann Überraschungen wie Pandemiemüdigkeit. Ne? Also Psychologen verstehen das sofort, aber Virologen, für die war das halt ein neues Ding. Oder dass zum Beispiel die Struktur von Kontaktnetzwerken eine Rolle spielen bei der Ausbreitung. Und ich glaube, es ist schon jetzt auch erkannt worden, dass, wenn jetzt die nächste Pandemie kommt, dann holt man halt die Experten aus allen möglichen Bereichen ins Boot. Und das müssen halt spezielle Leute sein, die verstehen, die auch die Brillen der anderen aufsetzen können. Also der besagte Richard Feynman ist ja bekannt für einige Sprüche. Er hat auch gesagt, Science is the belief in the ignorance of experts. Und was ich sehr bezeichnend finde, oder if you are the smartest person in the room, you're in the wrong room. Also damit wollte er halt sozusagen motivieren, dass die Leute halt in andere Räume betreten, wo sie halt noch was lernen können. Und mein Grundgefühl ist, also was ich machen würde bei der nächsten Pandemie, ich würde zum Beispiel nicht schon etablierte Expertinnen und Experten, die schon sozusagen so alt sind wie ich, an den Tisch holen, sondern junge Leute, weil die halt noch weicher sind im Kopf, flexibler, auch mutiger, ganz oft, und offener. Aber denen fehlt sozusagen die Erfahrung. Aber in meiner Erfahrung ist es so, dass diese Leute halt oftmals viel schneller gute Lösungen finden oder Ideen denken, die vorher keiner gedacht hat. Und vielleicht kann man da auch einen Mix machen, sozusagen, wenn man sozusagen die Altersdisziplinen aufweicht. Aber ich glaube, es ist nicht sehr zielführend, wenn nur über 60-jährige Männer im Raum sitzen und dann entscheiden, was als nächstes gemacht wird.
Ist ja auch interessant, dass der eine Aspekt ist ja bei den Maßnahmen, die man plant in so einer Pandemie, ist die Effektivität. Und das andere ist ja auch die Frage, was kann ich umsetzen aus psychologischer Sicht für die Betroffenen? Was ist tolerierbar? Und dann auch die ethische Perspektive. Welche Konsequenzen für welche Personengruppen bin ich bereit zu tragen? Und das ist ja ein wahnsinnig komplexes Phänomen, wo eben auch so die Vermischung zwischen ethischen und wissenschaftlich-empirischen Fragen dann sehr eng ist, wo das sehr eng verknüpft. Genau, und deshalb auch diese Breite braucht in den Perspektiven.
Ja, und da gab es in der Pandemie einige Beispiele, wo das halt so, wo man so ganz stark gemerkt hat, wie stark es doch prägt, wo man herkommt. Also mir war aufgefallen, das war ganz am Anfang der Pandemie. Da haben einige Akteure, die aus dem medizinischen, epidemiologischen Bereich, da hat man richtig gemerkt, dass sie das Virus, ne, und dass die daraus entstehende Krankheit im Vordergrund sehen, also die Krankheit. Und Krankheiten sind ja ganz oft etwas, was einem passiert. Also was man selbst durch eigenes Verhalten nur wenig beeinflussen kann. Man kann sich sozusagen dagegen schützen, also das präventiv machen. Man kann die Tür zumachen oder sozusagen, wenn es regnet, kann man einen Regenschirm aufspannen. Aber sie haben nicht begriffen, oder viele haben es nicht begriffen, dass die Pandemie etwas ist, was wir steuern können. Weil wir sozusagen, ich habe da mal gesagt, irgendwann sozusagen, das Virus ernährt sich von unseren Kontakten, um so eine Analogie zu machen, dass wir quasi entscheiden können, wie das sich entfaltet. Und das ist so simpel und so trivial eigentlich, dass es aber dennoch nicht so empfunden worden ist von vielen Medizinern, die eher gesagt haben, das ist eine Krankheit, das geht so wie so eine Art Miasma, so ein über die Bevölkerung hin, wir können das minimieren. Die haben das eher so gesehen wie so ein Tsunami, gegen das man sich schützen kann. Aber das ist eben nicht das richtige Bild. Aber so die Empfindung, dass es so ist, ist so tief, dass daraus dann die Gegenmaßnahmen abgeleitet werden. Wie zum Beispiel, wir können irgendwie die und die Leute schützen, indem wir irgendwas machen, aber wir können es nicht irgendwie in irgendeiner Weise die Zahlen hoch und runter regeln. Das haben die nicht so empfunden, sondern die haben sozusagen abgeleitet aus ihrer Empfindung und ihrem Training, dass man passiv darauf reagieren kann, aber man kann nicht agieren. Und das hat halt dann die Pandemie gezeigt, ne, wenn dann sozusagen im Lockdown ging halt schlagartig die Fallzahlen runter, weil keine Kontakte da waren. Und als das wieder weg war, dann gingen die Fallzahlen wieder hoch. Also das ist halt regelbar. Und ich wollte damit, ich weiß noch, wie ich im Raum saß mit den Leuten und habe halt versucht, schon alleine dieser Gedanke, dass wir als Gesellschaft entscheiden können, was passiert, in einem hohen Maße, in einem viel höheren Maße, als empfunden worden ist, das ist halt nicht auf sehr fruchtbaren Boden getroffen, weil es einfach anders betrachtet worden ist, eher als Krankheit, die kommt und geht.
Das ist spannend, so Ihre Einschätzung dazu zu hören und vielleicht als Referenz dazu. Unsere Hörerinnen und Hörer werden sich wahrscheinlich erinnern, dass wir vor einigen Episoden auch mit Thomas Vosshaar gesprochen haben. Er ist ja Lungenarzt gewesen und auch sehr prominent in der Debatte während der Corona-Pandemie. Und wir hatten ihn auch gefragt, was wäre seine Lehre? Wer müsste jetzt zum Beispiel in einer nächsten Pandemie in einem Expertenrat sitzen? Und er hatte interessanterweise gesagt, jemand, der seine Karriere mehr oder weniger schon hinter sich hat, nicht mehr beeinflussbar ist und so, eher das Gegenteil. Und dann haben sie gesagt, eher so offene junge Leute, die noch nicht so in ihrer Disziplin verhockt sind. Und da habe ich mich gefragt, was ist denn überhaupt so die Eigenschaft, die da positiv dazu beitragen würde? Und dann kam ich gleich drauf, und das haben sie ja auch gesagt, so eine Offenheit. Und wenn man lange in einer Disziplin arbeitet, wird man, denke ich, tendenziell weniger offen. Wenn man aber so diese Denkbewegung auch in alle Richtungen ausstreckt, dann hat man, denke ich, eine gewisse Offenheit. Und das ist ja so ein bisschen auch das, was wir propagieren, dass man offen ist, was Feynman auch gemacht hat, ideal vorgelebt, dass er überall hingegangen ist und einfach unglaublich neugierig war. Und dann war meine nächste Frage im Kopf, in dem Center, wo Sie jetzt arbeiten, was arbeiten denn da für Leute und wie arbeiten sie da zusammen, um eben diese komplexen Themengebiete zusammen zu erforschen oder zu umdenken?
Also es gibt da, das ist eigentlich ganz simpel zu erklären. Was wir da versuchen aufzubauen, ist halt zunächst mal so eine Art Ökosystem. Ja, also so ein wissenschaftliches Ökosystem. Also ich wende den Begriff vorsätzlich, weil Ökosysteme ja lebendig sind und hochdivers sind, typischerweise. Das heißt, es sind ganz viele Leute unterschiedlichster Herkunft da. Also sind halt momentan 25 Leute aus 10 Ländern. Das ist schon mal die erste Layer von Diversität. Das zweite ist, dass die aus allen möglichen Bereichen kommen. Viele kommen aus der Physik, haben aber sehr viel, ist schnell was anderes gemacht. Wir haben Psychologen da und Sozialwissenschaftlerinnen und Wissenschaftler, Biologen, ganz viele. Und ich möchte eigentlich, dass wenn die Leute diese Räume betreten, vergessen, wo sie herkommen. Und das eine Element, also der Offenheit und auch des Muts, also es ist halt, Wissenschaft hat ganz viel mit Wagnis zu tun. Und das hat man bei Feynman gesehen, ne? Hat man aber auch bei Humboldt oder Darwin, ne? Die sind irgendwie durch die Gegend gereist, zu der Zeit mit dem Schiff und irgendwo durch den Urwald gelatscht. Das ist ja immer sehr riskant gewesen. Ne? Vielen ist das auch nicht gut bekommen. Und wenn man ist offen und mutig, glaube ich, wenn man sich wohlfühlt. Also es ist, glaube ich, kein Wunder, dass solchen Leuten wie Humboldt und Darwin, dass die sozusagen einmal aus der sozusagen Upper-Class-Leute waren zu der Zeit. Die hatten Geld, denen ging es nicht schlecht. Die hatten immer Leute, die ihre Koffer geschleppt haben und so. Also zu der damaligen Zeit ging es diesen Menschen gut. Ne? Sozusagen die hatten Muße, sowas zu tun. Und das ist ja heute anders, aber, also richtig so, dass es anders ist, aber der Effekt, der passiert, dass wenn man frei von Sorgen ist, dass man dann mutiger ist und mehr Ideen entwickelt und offener ist, das soll da so ein bisschen geschehen. Das heißt, die Idee des Zentrums ist, dass man sich wohlfühlt, wenn man da arbeitet. Deshalb kommt man da gerne hin. Das ist also auch sehr offen gestaltet, so dass man da zusammen ist, viel redet. Es gibt gemütliche Ecken. Es ist eigentlich soll man quasi in so kleine Feynmans transformiert werden, weil Feynman war in erster Linie ein Kind. Ne? Also der hat gedacht und war neugierig wie ein Kind. War zwar erwachsen, aber diese Art, an Dinge heranzugehen, also das machen Kinder ja auch, ne? Die machen ja Dinge, wo man sich sagt, wie kommen die jetzt da drauf? Und ich weiß noch, als wir die Räume eingerichtet hatten, habe ich so einen Vortrag über New Work gehalten, weil die TU Dresden ganz stark auf diese Konzepte setzt. Und da gab es so ein Seminar und da habe ich einen Vortrag dazu gehalten und da war auch ein Architekt und der hat geschimpft über unser Setup. Ne, das sähe aus wie in einem Kinderzimmer bei uns. Und dann habe ich ihm gesagt, genau, also der fand auch New Work toll, aber eher so in Richtung Design und wenn man da reinkommt und dann stehen da Stühle für 4.000 Euro, die aber aussehen, als wären sie von Ikea. Und der hatte eine andere Idee, was New Work ist. Und dann sagt er, ihm gefällt das nicht, das sieht ja aus wie ein Kinderzimmer, das ist total verspielt und so. Und dann habe ich ihm gesagt, genau das will ich. Ne? Genau das will ich, wie man sich da fühlt. Und das kommt gut an. Also es ist halt, die Leute fühlen sich wohl und arbeiten dann, da arbeiten halt die Social Science Leute mit den Biologen zusammen und die Medical Leute mit den Social Scientists und so. Also wir machen jetzt zum Beispiel, haben wir jetzt gerade, das ist ganz frisch, ein Projekt, wo wir den Effekt von sozialen Medien erforschen. Das macht der Philipp Lorenz Breen bei uns in der Arbeitsgruppe. Der macht so Democracy in Social Media, also was so Social Media mit unserer Gesellschaft macht und auf ganz vielen sehr, sehr innovativen Ebenen. Und auf der anderen Seite machen wir zum Beispiel, untersuchen wir Long-Covid. Also, und das machen wir mit der Analyse von Daten, die aus Smartwatches und Wearable Devices gesammelt werden. Und dann kamen wir neulich auf die Idee, weil eine Doktorandin bei uns ist, die sich für beides interessiert, dann haben wir gesagt, lass uns doch einfach mal Wearable Devices kaufen, ein paar hundert, und die geben wir jungen Menschen, die aktiv auf Social Media sind. Und dann gucken wir mal, was passiert, kann man das messen? Was ist, wenn die damit aufhören, wenn die zum Beispiel so Digital Detox machen? Sieht man das in den Schlafmustern? Sieht man das in der Herzfrequenz? Also haben wir sozusagen da eine Brücke geschlagen und gucken mal, was passiert. Also kann sein, dass da überhaupt nichts rauskommt, aber da haben wir dann das nur dadurch entstanden, dass es da die Long-Covid-Gruppe gab und die Democracy-Leute und die quatschen miteinander und dann hat man die Idee. Und dann braucht man halt das Geld, um das dann zu realisieren und den Support an einer Universität, die solche verrückten Sachen halt gut findet.
Ist das an der TU Dresden der Fall? Und,
ja, absolut.
Wie entscheiden Sie dann, weil in der Wissenschaft, da geht es ja auch so ein bisschen langfristig, wenn ich ein Doktorat mache, dann dauert das 3, 4, 5, manchmal 6, 7 Jahre. Das sind ja langfristige Entscheidungen und da hüpft man nicht. Also ein Kind entscheidet sich wahrscheinlich jeden Tag was anderes, was es spielen möchte im Kinderzimmer. Wie mischen Sie dann dieses langfristige, doch auch die ernsthafte Ebene von der Wissenschaft, weil da geht es ja dann auch um Forschungsgelder und Abschlüsse und all das? Mit diesem kindlichen Neugiertrieb, den die Mitarbeitenden dann hoffentlich haben.
Ja, das ist in der Tat eine Herausforderung. Und da gibt es nicht immer optimale Lösungen, was aber in meinen Augen dann wiederum auch eine Konsequenz des rigiden, eigentlich überholten Systems ist. Also klar, irgendwie eine Doktorarbeit dauert einige Jahre, aber muss es immer auf einem Thema sein? Warum eigentlich? Warum sollte es keine kollaborativen Doktorarbeiten geben? Auch mal ein Gedanke. Ne? Also, dass man sozusagen, angenommen 3 Leute machen 3 Projekte, aber 2 sind jeweils überlappend. Warum nicht? Ne? Also so ein Promotionsnetzwerk. Warum muss es so individualisiert sein? Kann man mal drüber nachdenken. Könnte man auch mal experimentell probieren, ob das geht. Ja, kollaborative Doktorarbeiten. Denn es ist ja so, also wir studieren, das machen wir alleine. Also wir haben halt Kommilitonen, aber wir machen unsere Prüfungen alleine und so weiter. Dann kommt Masterarbeit, dann vielleicht eine Promotion auch alleine. Und dann ist man Postdoc und dann soll man plötzlich kooperieren und kollaborieren. Und dann ist man aber schon uralt. Und ja, warum nicht früher? Warum soll man es nicht früher machen? Also über all diese Sachen könnte man mal nachdenken, ob sie vielleicht funktionieren und vielleicht funktionieren sie auch nicht. Und das ist aber in der Tat natürlich immer wieder auch unsere Herausforderung in so einem Zentrum, dass wir, weil Leute, die promovieren, die haben halt x Projekte gemacht, die sind völlig unterschiedlich voneinander und dann wollen sie in der Physik promovieren. Und wenn es dann aber schwierig geht, ist das doch aber eigentlich die Ursache dafür, ist das rigide System. Und dann muss man halt irgendwie lernen. Ich meine, in der Natur, wenn ich hier aus dem Fenster gucke, sind überall Pflanzen und da gibt es Tiere und Pilze und Bakterien und Protisten. Überall gibt es diese Ordnungen und das kann man auch gut zuordnen. Und dann gibt es aber auch immer mal sowas, das lässt sich schwer einordnen und da gibt es halt immer diese Grenzfälle und auch für die gibt es in der Natur eine Lösung. Die finden ihren Platz und wenn, dann muss man halt, man muss ja das Alte nicht aufgeben, aber man kann noch eine Alternative dazu schaffen. Und da ist natürlich sozusagen das akademische System schon auf sehr, sehr, sehr träge, da mal neue Wege zu gehen. Aber es passiert dann oftmals zwangsläufig, ne? Also es gibt ja jetzt ganz viele Veranstaltungen auf Zoom. Das ist halt durch die Pandemie erst sozusagen richtig gepusht worden, weil es da zwangsläufig so war. Und dann hat man gemerkt, also geht ja eigentlich, geht ja. Hat Vor- und auch Nachteile. Und naja, und so muss man halt immer mal neue Wege gehen auch, aber die Widerstände sind auch oft groß. Wir leben ja in dem traditionellen System und da gibt es aber immer auch Reibung.
Da haben Sie jetzt eigentlich wunderbar die Brücke geschlagen zu Ihrem aktuellen Buch Survival of the Nettest und eigentlich den Appell für kooperative Modelle und nicht nur kompetitive Modelle und haben das eigentlich schön jetzt auf den Wissenschaftsalltag. Und ich glaube, da finden sich viele Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler, die uns jetzt zuhören, wieder. Und sehen die Grenzen und die Schwierigkeiten, wie das passieren kann, aber auch wieder auf die Evolutionsbiologie übertragen. Es braucht ja schon Variabilität, also verschiedene Ansätze, um Probleme zu lösen, um es mal abstrakt zu sagen. Und dann braucht es halt die richtige ökologische Nische, wo das auch sich entwickeln kann. Und vielleicht braucht es dann einfach eine Hochschule oder ein Hochschulnetzwerk, die das unterstützen, wo sich das etablieren kann und wo dann auch so nach dem Modell des Punctuated Equilibriums sagen, wir haben ein starres Wissenschaftssystem, aber jetzt hat jemand was ausprobiert und dann gibt es ja auch diesen Spruch irgendwie, alle haben gedacht, es ist nicht möglich, bis einer kam und es gemacht hat.
Genau.
So, und das ist dann auch ein schönes Bild eigentlich, wie die Evolution auch funktioniert.
Genau.
Oder vielleicht möchten Sie da noch ein bisschen ausführen, was so Ihre Triebfeder ist, um den kooperativen Gedanken mehr hervorzuheben. Wie kam es zu dem Buch Survival of the Nettest?
Also das ist eigentlich eine ganz lustige Geschichte. Ich hatte angefangen, also das ist jetzt auch schon wieder echt über ein Jahrzehnt her, mich für Diversität in Ökosystemen zu interessieren. Und ich hatte davon aber überhaupt gar keine Ahnung. Und ich kannte so die gängigen theoretischen Modelle, Evolutionsmodelle und die Mathematik, die dahinter ist und Spieltheorie, evolutionäre Spieltheorie, das kannte ich alles. Und ich bin da vielleicht auch so ein bisschen naiv dran gegangen, weil ich habe mir die Theorie, die so existiert, angeguckt und habe gedacht, das ist da total, das findet doch überhaupt nicht statt. Also und dann habe ich immer gedacht, ich bin zu doof, ich weiß nicht alles. Aber das hat für mich genauso wenig als Beschreibung für Naturphänomene gepasst wie die ökonomischen Modelle, die oft seit 100 Jahren angewendet werden, die ein Gleichgewicht annehmen, Normalverteilung und rationale Agenten und so weiter. Und da dachte ich immer, das sind schöne Modelle, also die Mathematik ist wunderschön und man kann alles ausrechnen und es macht in so einer Art virtuellen Welt total Sinn, aber es beschreibt nicht die Realität. Und dann bin ich so ein bisschen eingestiegen und bin relativ früh dann in die Literatur eingestiegen, die sich damit beschäftigt, mit Biodiversität in Ökosystemen. Ne? Und was ja schon für Darwin irgendwie ein Challenge war, als der sich Korallenriffe angeguckt hat, hat er erkannt, dass eigentlich, weil die ja typischerweise nährstoffarmen Gewässern existieren, dass diese hohe Diversität eigentlich gar nicht da sein kann, weil sozusagen durch das sogenannte Competitive Exclusion Principle, was sozusagen eine Konsequenz von Darwin wäre, wenn jetzt zum Beispiel zwei Spezies die gleichen Ressourcen benötigen, dann wird halt die eine die andere verdrängen, nämlich die, die fitter ist. Und deshalb wirkt das eher gegen Diversität. Und damit habe ich mich so beschäftigt und dann kam ich so immer mehr in die Nähe von der Spitzenforschung, die gerade geschieht, die sich damit beschäftigt, dass eigentlich sozusagen das, was jedenfalls populärwissenschaftlich oder in der Gesellschaft bekannt ist als fundamentales Prinzip der Natur, nämlich Survival of the Fittest, also dass sozusagen Wettstreit, Wettbewerb um Ressourcen die treibende evolutionäre Kraft ist, dass das eigentlich nur eine Seite der Medaille ist. Und mir war das dann schon bewusst, weil ich halt mich sehr intensiv halt mit allen möglichen Arten von kooperativen Phänomenen in natürlichen Systemen, also mit Symbiosen zum Beispiel, beschäftigt habe oder der Stabilität von kooperativen Systemen in Modellen dann, dass ich aber bemerkte, dass es so reichhaltig ist in der Natur, wo kooperiert wird und dass das den meisten Menschen gar nicht klar ist. Also dass halt kompetitive Elemente halt optimieren und graduell besser machen, aber dass Innovation in natürlichen Prozessen eher durch neue kooperative oder neue Kooperation sehr unterschiedlicher Elemente entstehen. Also beispielsweise die Entstehung komplexen Lebens, also komplexer Zellen, die Zellen, aus denen wir gemacht sind, Menschen, Tiere, Pflanzen und Pilze und viele Einzeller auch, die haben eine innere, sehr komplexe innere Struktur, die Eukaryoten, weil sie einen Zellkern haben und alles mögliche, alle da drin, die sind ursprünglich mal entstanden, weil so eine Art Mikroorganismus, was so ein bisschen aussieht wie ein Bakterium, ein anderes Bakterium geschluckt hat vor einigen Milliarden Jahren und nicht verdaut hat. Und so ist der Grundstein gelegt worden für die Entstehung komplexer Zellen. Mit an Sicherheit zu grenzender Wahrscheinlichkeit ist das so passiert. Und diese Innovation oder die Innovation von Multizellularität, also Organismen, die aus vielen Zellen bestehen, wie Pflanzen, Tiere, Pilze zum Beispiel, das ist auch entstanden durch, ja, also wenn man sich die ursprünglichsten multizellulären Organismen anguckt, die Schwämme im Meer, da sieht man noch, wie mal die Einzeller ausgesehen haben, die sich zusammengeschlossen haben. Die haben halt angefangen zu kommunizieren und dann haben die gemerkt, wenn sie so im Verbund sind, dann leben sie länger. Und so ist halt sozusagen der Ursprung gelegt worden für Multizellularität, ne? Und diese Innovation sind praktisch immer durch kooperative Elemente entstanden. Und da tut sich halt in der Evolutionsbiologie eine Menge. Die letzten 2, 3 Jahrzehnte ist da viel passiert, aber es ist nicht wirklich gesellschaftlich bekannt. Und weil wir als Gesellschaft immer auf die Natur gucken, also seit irgendwie Herbert Spencer, der sozusagen diesen Sozialdarwinismus erfunden hat, weil er Darwins Theorien gelesen hat und dachte, ach ja, hier in dem imperialen England, was sozusagen ein Drittel der Welt kolonisiert hat, da passen ja diese Theorien, Survival of the Fittest, kann man dann schnell das in das Überlebensrecht des Stärkeren übersetzen und schon hat man Sozialdarwinismus. Und ich bin der Auffassung, dass sozusagen selbst die westlichen Gesellschaften immer noch ganz stark geprägt sind von diesem Gedanken. Also wenn viele Leute sagen, ja, Innovation durch mehr Wettbewerb, das mag eine lustige These sein, aber das passiert so einfach nicht. Also jedenfalls nicht in der Natur. Es gibt Wettbewerb und das führt zu graduellen Veränderungen, aber nicht zu neuen Innovationen. Und wenn wir daraus was lernen können, wird die Gesellschaft, dann sollten wir halt eher auf Kooperation setzen. Und das Buch fasst nur viele Beispiele zusammen. Ich wollte auch so ein paar Sachen zurechtrücken. Also wenn wir an Viren denken beispielsweise. So ein Kapitel in dem Buch geht über Viren. Und es ist nicht verwunderlich, dass wenn wir Virus denken, dann denken wir an Krankheit. Das heißt ja auch Gift, ne? Also der Begriff. Weil die ersten Viren, die entdeckt worden sind, waren halt Krankheitserreger bei Pflanzen und dann auch relativ schnell bei Menschen. Und Coronavirus, ne, oder HIV, ne, all diese Pandemien sind von Viren hervorgerufen worden. Also ist das Image der Viren schlecht. Aber Tatsache ist auch, dass Viren unfassbar kooperativ sein können. Und zwar, also ich will mal 2 Beispiele benennen. Also marine Viren, ne? Also die Viren, die im Meer leben, die werden erst noch nicht sehr lange beforscht. Und sie sind überall im Meer. Man kann sich das ausrechnen, dass irgendwie ein Teelöffel Ostseewasser irgendwie irgendwas zwischen 10 und 100 Millionen Viruspartikel enthält. Und kein einziges macht krank. Also es ist voll, das ganze Meer ist voll. Und diese Viren, die sind absolut notwendig für die Stabilisierung des der gesamten Biosphäre, weil die halt jeden Tag, ich glaube, es sind 20% der gesamten mikrobiellen Biomasse verdauen. Also die Viren, das sind typischerweise Phagen, die also Bakterien infizieren und die zum Platzen bringen. Das klingt erstmal gemein, aber die Bakterien sind halt andere Organismen, die teilen sich und klonen sich permanent. Das heißt, man kann die eigentlich nicht als Individuum sozusagen sehen, oder das wäre sehr eingeschränkt. Also diese Viren, die killen jeden Tag 20% der bakteriellen marinen Biomasse, und die Bakterien machen ungefähr 20% der gesamten marinen Biomasse aus. Also da wird halt sehr viel umgesetzt, und das ist notwendig, weil so halt die organische Material der gesamten Food Chain zur Verfügung gestellt wird. Wenn also diese Viren gar nicht aktiv wären, dann würde innerhalb von Wochen oder Monaten die gesamte Biosphäre kollabieren. Und keiner weiß das. Es gibt auch Viren, die kooperieren mit Insekten, mit Schlupfwespen. Ja, die, wenn eine Schlupfwespe ihre Eier in eine Raupe reinlegt, dann schießt sie da auch ein bisschen Viren mit rein, die dafür sorgen, dass das Immunsystem des Wirts runtergeregelt wird. Und so wird dafür gesorgt, dass das Virus sich halt mit den Eiern der Schlupfwespe immer weiter fortpflanzt, und es hat zu einer hohen Diversität bei den Schlupfwespen geführt. Da gibt es ungefähr 30.000 Arten oder so. Ich bin mir nicht sicher, welche Zahl, aber das sind alle, die kooperieren mit diesen Viren zusammen. Und die Kooperation ist so eng, dass die Schlupfwespe in ihrem eigenen Genom Teile des Erbguts hat, die dann das Virus benutzt, um in den Wirt reinzugehen. Und das ist also sehr eng, gibt seit vielen Millionen Jahren diese Kooperation. Das ist zwischen Virus und Insekt. Auch wir werden von Viren geschützt. Einige Viren können uns infizieren und schützen uns vor dem Infekt anderer Viren. Und noch viel mehr gibt es das bei Bakterien und so. Und darum geht's, ne? Also, dass halt natürliche Systeme fundamental geprägt sind durch das Ausprobieren neuer Kooperationen. Und an diesen Schnittstellen, wenn halt unterschiedliche Dinge zusammenkommen, entsteht ganz häufig gar nichts, aber ab und zu eben auch was ganz Neues. Und dieses ganze Neue kann dann als neue Einheit evolvieren.
Und gleichzeitig gibt es ja auch eben dieses Element von Konkurrenz. Also nehmen wir mal verschiedene Ameisenarten, wie die sich auch gegenseitig bekämpfen und auch wirklich Strategien entwickelt haben, andere zu versklaven und so weiter, was ja auch mega komplex ist und schwierig, aber eben gerade nicht kooperativ. Wobei innerhalb dann von einem Ameisenvolk ist es ja dann hochkooperativ.
Genau.
Und wie ist es bei uns in der menschlichen Entwicklung? Entwickeln wir uns jetzt, so Ihre persönliche Einschätzung, entwickeln wir uns hin zu mehr Kooperativität, oder sind wir da auf einem schlechten Weg aus Ihrer Sicht?
Momentan sieht es ja nicht so danach aus. Ne? Also jedenfalls, wenn man sozusagen die weltpolitische Lage anguckt. Vielleicht war das auch ein Teil meiner Motivation, das Buch zu machen. Ob es irgendwas bringt, weiß ich nicht, aber es ist halt so, dass wir ja entscheiden können. Ameisen sind ein gutes Beispiel, ne? Die sind also intern hochkooperativ, die züchten Pilze und pflegen die Pilze und machen Unfassbares. Und gleichzeitig sind sie extrem kriegerisch und brutal. Wir können ja sozusagen als Gesellschaft, haben wir jetzt ganz viele Probleme, ne? Das größte Problem ist die Klimakatastrophe, die ansteht. Wir haben diesen Verlust von Demokratien, ne? Also was da die Faktoren sind, müssen wir halt rauskriegen. Aber die Klimakatastrophe, die kommt halt. Und da möchte ich jetzt auch wieder den Bogen machen zu dem, was ich anfangs gesagt habe, dass wir ja entscheiden können, was passiert. Das ist ja total irre, ne? Wir können darüber nachdenken und dann entscheiden. Und wenn wir erkennen, dass sozusagen Kooperation ausprobieren zwischen unterschiedlichen Entitäten und dass eine hohe Diversität gut ist, dann kann man ja diese Entscheidung treffen und sagen, okay, vielleicht ist es gut, ne? Vielleicht ist Multikulti ja super, ne? Weil da entstehen neue Sachen. Und vielleicht ist das Auflösen von Grenzen auch toll, weil dann gibt's mehr Austausch. Und vielleicht entstehen so die Lösungen für diese Probleme. Und das sozusagen dieser Abgrenzungsreflex, der ja jetzt ganz stark passiert, ja auch in den USA. Der auch ganz stark, also ne, das Futter für das, was in den USA beispielsweise passiert, ist ja Angst. Ne? Also so ein Typ wie Trump ist ja ein fundamental ängstlicher Mensch. Auch Putin, das sind ja ganz, ganz ängstliche Typen. Und na, alles, was die machen, ist halt aus Angst. Und eben das Gegenteil von mutig. Ne? Und figurieren sich zwar anders, aber man muss hier 3 Minuten angucken und dann weiß man eigentlich Bescheid. Und ne, dass das keine Lösung bringen wird, ist irgendwie evident. Jedenfalls in natürlichen Systemen. Und wenn wir aus denen was lernen wollen, dann würde ich halt dann denken, man muss ein Stück weit das Gegenteil von dem machen, was sozusagen politisch immer stärker so passiert und auch gesellschaftlich. Und das hat aber was mit Wagnis und Mut zu tun. Also eigentlich muss man die Leute trainieren, etwas mutiger zu sein, nicht so viel Angst zu haben, und um daraus dann die Lösung zu entwickeln für die Probleme, vor denen die Leute wirklich Angst haben sollten.
Das finde ich einen schönen Abschluss. Passt doch so ein bisschen zu dem Credo der Aufklärung. Habe Mut, dich deines eigenen Verstandes zu bedienen, aber vielleicht dann noch erweitert um, habe den Mut, dich auf andere Menschen, auf andere Situationen und auf Neues einzulassen, damit Gutes passieren kann. Das finde ich eine gute Haltung, an der wir arbeiten können. Und das ist schwierig, weil wir das, die meisten von uns das anders kennen in unseren sehr geregelten Lebensabläufen. Aber ich finde auch das Buch, was Sie geschrieben haben, Survival of the Nettest, bietet eben sehr viele schöne anschauliche Beispiele aus der Umwelt, wie Kooperation passiert und was da Wahnsinniges draus passieren kann, also wahnsinnig im positiven Sinne. Ich habe jetzt vermieden, das Wort spannend zu sagen, weil ich das zu oft sage. Aber das finde ich doch eigentlich ein erstrebenswertes Ziel, so diese Offenheit zu kultivieren und auch die Neugier beizubehalten.
Genau.
Ich hätte noch eine ganz kurze Abschlussfrage, und da vielleicht auch im Anschluss, wir haben ja auch mit dem Professor Schulz von Thun gesprochen und da haben wir ihn auch gefragt, was macht denn so jemanden aus, der kritisch denkt? Was ist da wichtig? Und dann hat er gesagt, eben Mut ist auch wichtig. Und das Thema bei uns ist ja kritisches Denken. Haben Sie da noch was zu ergänzen oder was aus Ihrer Sicht für kritisches Denken? Man hört auch rechts und links und auch sowieso in der Hochschule, das ist so wichtig. Aber was bedeutet das gerade so in diesem Komplexitätswissenschaftskontext vielleicht?
Also Mut finde ich natürlich super. Das hätte ich natürlich jetzt auch gerne gesagt. Ich glaube, es gibt halt Mut, Offenheit, aber man muss halt sich die Zeit nehmen. Also kritisch bedeutet immer, oder ein Element davon ist, dass man es hinkriegt, die Perspektive anderer einzunehmen. Und das ist aber super schwer, sozusagen vielleicht die wichtigste Erfindung in der Evolution. Steht auch ein bisschen was im Buch, ne, weil Raben können das auch machen und so. Aber das ist einfach eigentlich unfassbar, dass das geht, ne? Also, dass man denkt, was die andere Person gerade, wie die das empfindet oder erlebt. Das ist schon eine unfassbare Leistung. Und ich glaube, das ist ein ganz wesentlicher Bestandteil. Und ich glaube auch, man sagt das immer zu schnell. Ja, ich verstehe dich und so, aber manchmal sind das so Floskeln. Wenn man wirklich die Perspektive einer anderen Person einnehmen will, dann dauert das ein bisschen und es erfordert viel Energie, aber man kann das auch erlernen. Und das ist natürlich toll, wenn man das kann. Und es gibt so ein paar Menschen, die ich kenne, die können das sehr gut und das erfordert Training und das ist, glaube ich, ein wesentlicher Teil des kritischen Denkens. Man ist immer sehr schnell mit einem Urteil, also praktisch ohne darüber nachzudenken, was die andere Person gerade gesagt hat. Und das ist nicht kritisches Denken.
Das würde ich auch genauso unterschreiben. Ich glaube, wie auch in der Reise, die wir jetzt in dem Podcast hinter uns haben, nach über 100 Folgen, ist eine der großen Erkenntnisse, dass das wirklich wichtig ist und genauso, wie Sie es beschrieben haben, überhaupt nicht leicht. Und erfordert auch viel selbstkritisches Denken. Ich glaube aber, das ist ein schönes Schlusswort. Dann würden wir uns nochmal ganz herzlich bei Ihnen bedanken für die Zeit, die Sie sich genommen haben, für das sehr interessante Gespräch, was hoffentlich auch viele unserer Zuhörenden zum Nachdenken und vielleicht sogar ein bisschen zu mehr Offenheit der Umwelt und den Mitmenschen gegenüber führt. Das würde uns sehr freuen. Vielen Dank, Herr Bosch.
Das würde mich auch freuen. Na klar, hat Spaß gemacht.
Vielen Dank fürs Zuhören.
Wenn euch die Episode gefallen hat, dann empfehlt uns gerne weiter und gebt uns eine 5-Sterne-Bewertung auf dem Podcast-Portal eurer Wahl.
Folgt uns auf Twitter, liked uns auf Facebook.
Wir freuen uns über Kommentare und Feedback von euch.
Und Möglichkeiten, den Podcast zu unterstützen, findet ihr auf der Website.